Also gut, wir gehen weiter und folgen der Spur, das Sendschreiben, kommen zur Theatire. Ich habe euch den Bibeltext jetzt sogar einfach jetzt mal hier vorne. Nächstes Mal kriege ich das bestimmt hin, auch da vorne hin an einen kleinen Fernseher zu machen, aber das geht gerade noch nicht. Aber einfach so den Text. Ich habe gedacht, ich schmeiße ihn an die Wand, damit ich, wenn ich bestimmte Sachen euch zeigen möchte, könnte ich da einfach da euch auf was aufmerksam machen. Aber bevor wir dann in die Einzelheiten, in die Feinheiten gehen, lasst uns einfach den mal lesen, diesen Abschnitt, und dann schauen wir uns das an. Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira ab Vers 18, gell? Kapitel 2 ab Vers 18. Und in dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe, die sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und Füße gleich glänzendem Erz. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben, dein Dienst und dein Ausharren, und du weißt, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Aber ich bin gegen dich, dass du das Weib Isabel gewähren lässt, die sich eine Prophetin nennt und meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, damit sie Buße tue, und sie will nicht Buße tun von ihrer Unzucht. Siehe, ich werfe sie aufs Bett, und die, welche Ehebruch mit ihr treiben, in große Bedrängnis, wenn sie nicht Buße tun von ihren Werken. Und ihre Kinder werde ich mit dem Tod töten, und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde einem jedem nach euren Werken geben. Euch aber sage ich, ihr übrigen Thyatira, allen, die diese Lehre nicht haben, welche die Tiefen des Satans, wie sie es nennen, nicht haben. Ich werfe keine Antwort auf euch, doch was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Macht über die Menschen geben. Und er wird sie hüten mit eisernem Töpfen zerschmettert werden, wie ich von meinem Vater empfangen habe, und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ein langer, das ist das längste Schreiben. Hat es in sich, noch nicht nur von der Länge, auch inhaltlich. Von der Form ist er, das erste Sendschreib, das der vorherigen Form abweicht. Was ist hier anders? Schaut mal, wann, an welcher Stelle das Wer Ohren hat, der Höre kommt. Ganz am Schluss. Und davor wurde es die Verheißung immer damit eingeleitet. Ja? Wer Ohren hat, der Höre, wer überwindet, dem werde ich geben. Ja? So, und hier kommt das am Schluss. In der Lange ist es her, in der Einleitung habe ich schon mal drauf kurz Bezug genommen, warum das so ist. Hat verschiedene Gründe. Der einfachste Grund ist, weil hier eine Wendung stattfindet. Das heißt, ab diesem Moment, das geht wieder abwärts. Inhaltlich, geistlich wie geografisch. Thyatira war der höchste Punkt von dieser Straße. Und ab Thyatira ging es wieder nach unten. So, das ist das von den Orten, an denen die Sendschreiben gingen. Habt ihr das noch im Kopf? Brauche ich euch nicht zeigen. So, das ging so. Thyatira, und dann geht es nach unten. Man kann so sagen, geografisch gab es eine Wende sozusagen. Und hier durch die Anordnung haben wir auch hier eine Wende. Aber ich glaube auch inhaltlich, dass wir hier eine Wende haben. Und zwar in der Art und Weise, weil jetzt es ernst wird. So, während die Gemeinde in Ephesus lehrmäßig sehr gut ausgerichtet war, wirklich sehr, sehr gut ausgerichtet, war in der Lage, alles zu prüfen, und haben die Nikolaiten enttarnt und haben sie gehasst, haben das nicht toleriert und nicht akzeptiert. Sie haben einen Fehler gehabt, richtig. Formal bei all diesen Prüfen haben sie das Wesentliche vergessen, und zwar Jesus. Es ist gravierend, aber es ist trotzdem, zumindest aber da waren sie gut aufgestellt. Das schreibt ihnen Jesus auch gut, dass sie da in der Lage waren. Die Gemeinde in Smyrna eine starke Verfolgung erlebte. Da gibt es kein Tadeln Jesu an sie, nur ein Ausrichten, hart aus. Und mit Pergamon geht's los, dann werden diese Nikolaiten, diese Art der Lehre wird dann toleriert und hier wird sie akzeptiert und die Folgen sind gravierend. Wenn Jesus noch vorher gesagt hat, ich habe noch weniges gegen dich, da gibt es etwas, du tolerierst Dinge, die sind gefährlich. Es ist aus dieser Toleranz Akzeptanz geworden und darum ist die Schärfe jetzt viel härter und viel konsequenter, ist Jesus hier und hat viel zu sagen. Und interessanterweise kommt ein Satz, dass durch diese Gemeinde Jesus allen Gemeinden etwas zeigen möchte. Schaut mal in Vers 23. Und ihre Kinder werde ich mit dem Tod töten, wenn wir uns da nachdenken müssen, was das bedeutet. Und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der die Nieren und die Herzen erforscht. Alle Gemeinden, das, was ich mit euch mache, soll für alle als ein Beispiel dienen. Also da greift Jesus wirklich gravierend ein und macht eine große Lektion aus dieser eigentlich recht unbekannten Ortschaft und Gemeinde, Thyatira. Man weiß sonst nicht viel über sie. So, Laodicea ist sogar bekannt in der Bibel, dass da eine Ephesus natürlich, ja, aber Thyatira kennt man nicht so. Aber wir kennen jemanden, der aus Thyatira stammt. Also wahrscheinlich nicht persönlich. Bald, mit Sicherheit, die Lydia, die Purpurhändlerin, die kommt aus dieser Stadt. Gar nicht so unwichtig, weil in dieser Stadt, das war eine Handelsstadt. Ich habe es gelesen, man nennt das, ist das richtig, Gilden oder Zünfte. Das ist eher uns bekannt, ja. Von verschiedenen Gewerken, die Zünfte, der Schmiede, wie wird man heute nennen? Gewerkschaften, gell? Oder wir sind Zünfte. Handwerkskammer vielleicht besser, gell? Die haben sich zusammengeschlossen. Ja, die Handwerker und dann die Schmiede und genau, Industriekammer. So, Zünfte. Und so gab es da in dieser Stadt viele Zünfte, unter anderem auch eben der Handel mit Purpur und mit Seide. Und die Lydia, eine Purpurhändlerin, die dann ihre Geschäfte expandiert hat, genau, die ging es nach Europa dann sozusagen, okay? Ihr Haus wurde dann zu der ersten Missionsstelle von Apostel Paulus dann, als er dann rüberging. Okay, nur nebenbei, aber das ist Thyatira, da kommt die Lydia her. So, nur nebenbei. Starten wir also und gucken wir uns das an, was ist inhaltlich eben, geht's eigentlich? Vom Schwerpunkt nochmal, es geht jetzt um die Akzeptanz von Lehre. Und zwar von einer falschen Lehre, von einer gefährlichen Lehre, von einer Irrlehre. Wir müssen sie dann auch identifizieren und anschauen, wo liegt das Problem. Aber wir starten natürlich mit Vers 18. Ja? Das können wir recht schnell abhandeln, da wir das am Anfang intensiver gemacht haben. Und zwar, und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe. Dieses Sendschreiben ist an wen gerichtet? In erster Linie an den Engel. Wer ist dieser Engel? Ein Engel, das ist gut, schon gelernt. Kein Apostel, kein Pastor, kein Ältester der Gemeinde, wie für viele angenommen, sondern wirklich ein Engel. Warum richtet sich aber dieses Schreiben zuerst an einen Engel, bevor es dann an die Gemeinde geht? Weil es darum geht, warum, in was und warum müssen die Engel aktiv werden? Der Inhalt oder der Zustand der Gemeinde ist der Grund, warum die sieben Engel aktiv werden. Denn auch für sie, aber schaut mal, ab Kapitel 4 geht es doch los, da werden Engel permanent erwähnt. Und permanent sieben Engel erwähnt, die in siebenfacher Weise etwas tun. Das heißt, wir haben den Zustand der Gemeinde. Und Jesus hat nicht nur die sieben Leuchter in seiner Hand, sondern auch die sieben Sterne. Und Jesus sagt selber, die sieben Sterne sind die sieben Engel. Freunde, ist so wichtig. Wenn Jesus sagt, das sind sieben Engel, dann sagt Jesus, und sieben Engel sind sieben Pastoren. Versteht ihr? Es muss uns genügen. Wenn Jesus sagt, die sieben Leuchter sind Gemeinden, akzeptieren wir das. Wenn er sagt, die sieben Sterne sind Engel, akzeptieren wir das nicht. Weil wir mit den Engeln nichts anfangen. Warum fangen wir nichts mit denen an? Weil wir den Rest der Offenbarung ausschließen, weil wir sagen es nicht. Weil man sagt, dass Kapitel 4 die große Trübsalzeit ist und die Gemeinde dann nicht mehr da ist, weil sie ja vorher entrückt worden ist. Somit spielen die sieben Engel keine Rolle mehr in Bezug der Gemeinde. Aber die Bibel oder die Offenbarung verknüpft das, was die Engel machen, Kapitel 4 bis 22, mit dem, was die Gemeinde ist. Andersrum, ihr Zustand löst auch, dass jeder Engel steht und sagt, macht bitte was. Versteht ihr? Warum? Er schreibt einen Engel, er schreibt und sagt, ihr Engel, wisst ihr, was in Thyatira los ist? Gell? Wir müssen da was machen. Ja, also, der Engel kriegt es als Erster mit, weil bevor es auf der Erde eine Auswirkung hat, hat eine Auswirkung das in der geistlichen Welt. Andersrum, die ganze Aktivität der geistlichen Welt hat was mit dieser irdischen Welt zu tun. Diese Dinge gehören zusammen. Es gibt eine sichtbare und eine unsichtbare Welt. Und wir leugnen das nicht. Wir wissen, dass der Kampf, dass genau das der Kampf ist. Warum? Wer sorgt dafür, dass in Thyatira der Zustand ist, wer ist? Liest mal mit mir Vers 24. Euch aber sage ich den übrigen in Thyatira, allen, die diese Lehre nicht haben, welche die Tiefen des Satans, wie sie es nennen, auch wichtig. Es geht um die Tiefe Satans. Schaut mal in dem Brief an Pergamon. Ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron Satans ist. Kapitel 2, Vers. Ich kenne deine Bedrückung, deine Armut und du bist reich und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und es nicht sind, sondern eine Synagoge. Satans. Wer steckt hinter dem allen Dilemma? Satan. Und Satan ist was? Ein Engel. Ein gefallener Engel. Und der Kampf findet da statt. Und als Jesus siegt, wem sagt er, soll den Satan mit seinen Engeln aus dem Himmel hinausschmeißen? Wer schmeißt Satan aus dem Himmel raus? Offenbarung 12. Schlagt kurz 12, Vers 1, Vers 7. 12, Vers 7. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit den Drachen und der Drache kämpfte mit seinen Engeln. Und sie bekamen nicht die Oberhand und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird. Wer kämpft gegen ihn? Wer kämpft gegen ihn für uns? Michael und seine Engel. Ja, ist das gut? Michael ist der Repräsentant des Volkes Gottes. Das ist der Engel schlechthin, der Oberkommandant einer Armee, die für uns kämpft und gegen die himmlische Welt kämpft. Warum? Weil Michael so stark ist? Er ist schon mächtig. Aber auf welcher Grundlage tut er das? Weil Jesus ihren Sieg vollbracht hat. Weil Jesus sagt, jetzt, Michael, schmeiß sie raus. Hammer, oder? Das macht er. Nee. Das ist wichtig. Das ist nicht ein Kampf zwischen Gut und Böse. Jesus gegen Teufel. Gott gegen Teufel. Dieses Verständnis ist mystisch. Es ist esoterisch. Gott kämpft nicht gegen den Teufel. Wenn der Teufel ein Engel ist und Gott den Engel gemacht hat, und kann er so machen. Und er fällt um. Versteht ihr? Wenn Gott ist der Schöpfer und Engel ein Geschöpf ist, dann ist es kein ebenbürtiger Kampf. Auf welcher Seite willst du stehen? Versteht ihr? Auf wen willst du Hoffnung setzen? Von wem willst du Glück und alles erwarten? Auf wen willst du vertrauen? Auf wen willst du hören? Und er aber repräsentiert sich als Gott dieser Welt. Sagt, ich kann dir alles geben. Die ganzen Reiche dieser Welt kann ich dir geben. Ich kann dir alles geben, frag mich. Er sagt das zu Gott. Und warum lässt er dann die Engel unter sich? Also dann warum? Ja. Weil er es will.
Weil, wenn er so mächtig ist, dann kann er nur sagen.
Ja, aber wenn er so mächtig ist, dann kann er auch einfach und so zack.
Genau, und warum lässt er das?
Weil es der Ratschluss Gottes ist. Weil Gott beschlossen hat, auf diesem Weg, guck mal, Ich will heute Mittag essen, zum Beispiel. Und ich habe beschlossen, es wird eine Suppe geben. Und dann weiß ich, was ich tun werde. Und da gibt es einen Weg dazu. Ich muss Dinge schnapseln. Ich muss Dinge holen. Es gibt Biomüll. bei der ganzen Zubereitung. Es gibt Abfall, es gibt was Gutes, es gibt, das ist ein Weg. Und Gott hat beschlossen, etwas zu tun und er hat einen Weg festgelegt. Und ich will so viel sagen, warum er diesen Weg gewählt hat, kann ich dir nicht sagen. Aber ich kann dir sagen, er ist notwendig. Wenn es nicht notwendig wäre, hätte Gott es nicht gemacht. Wenn Gott es anders machen würde, können, glaub mir, er hätte es gemacht. Wenn es einen einfacheren Weg gäbe, hätte ihn genommen. Er würde doch nicht fahrlässig und einfach so den Sohn, seinen Sohn sterben lassen, wenn es einen einfacheren Weg gäbe. Ja, hätte seinen ganzen Plan nicht gebraucht. Ja. Aber, und jetzt noch ein Gedanke dazu. Ein Aspekt ist es, nicht das Wichtigste, ein Aspekt. Weil Gott, warum hat er diesen Weg, warum geht er diesen Weg? Weil er sagt, auf diesem Weg, in all diesen Dingen, werde ich mich offenbaren. Wenn ich nur so mache, da kriegt es niemand mit, wer ich bin. Dass Gott aber sich offenbaren will, ist absolut, das übersteigt meinen Verstand, aber er will es. Und deswegen sage ich, ich zeige mich, in allen Dingen werde ich mich zeigen. Im Guten wie im Schlechten, in Gnade wie im Recht, ich werde mich offenbaren. Ihr werdet mich kennenlernen. Das ist schon Wahnsinn, oder? Dass Gott sich zeigen möchte. Und darum auch dieser Weg, der Weg der Offenbarung. Also, die Engel, wir verstehen, warum er es an die Engel geschrieben ist. Weil die Engel, und der, ich sage mal so, er steht ja repräsentativ für eine Engelswelt. Und so der Engel Thyatiras repräsentiert für eine Engelswelt, die sich für die Gemeinde jetzt, die wegen diesem Zustand der Gemeinde etwas tun müssen. Ja? Allein nur, dass sie die Posaunen blasen müssen. Allein, dass sie die Zornesschalen ausgießen müssen. Damit die Feinde der Gemeinde vernichtet werden. Das müssen die Engel machen. Und deswegen müssen sie wissen, warum sie es machen. Die Engel sind nicht allwissend. Sie bekommen eine Weisung. Die kriegen auch einen Brief. Eine Auftragsbestätigung. Ein Marschbefehl. Kriegen sie auch. Ja. Und das bekommen sie hier auch in Bezug auf Thyatira. So, dann, das haben wir. Dann heißt es, die sagt der. Wie immer, am Anfang stellt sich der Sohn selbst vor, oder stellt sich Jesus selbst vor, als der, der eben das sagt. Das sagt nicht Johannes. Mich stört immer beim Lesen der Kommentare, ich profitiere viel davon, aber mich stört immer, wenn es heißt, ja, Johannes hat gedacht. Und Johannes wusste, das steht im Psalm 2. Und Johannes kannte ja Jesaja 65. Übrigens, ich habe euch einige Jesaja-Stellen vorhin nicht gelesen, aus Zeitgründen. Da gibt es einige, die diesen Kontext in neuen Namen sprengen würden. Aber ja, Johannes er kannte das oder was auch immer. Nein, Johannes schrieb das, was Jesus ihm sagte, was er zu schreiben hatte. So, nicht weil er seine Umwelt und nicht mal, weil er seine Bibel kannte, sondern weil Jesus es ihm sagte, mit Sicherheit dachte er, stimmt, steht in Psalm 2. Was steht im Psalm 2? Dies sagt der Sohn Gottes. So, jetzt, wie stellt sich Jesus vor? Dies sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und Füße gleich glänzen im Erz. Was ist überraschend an dieser Vorstellung? Das ist das einzige Mal, wo Jesus hier in Offenbarung sagt, ich bin der Sohn Gottes. Dass Jesus selbst sagt, ich bin der Sohn Gottes. Finden wir in der Offenbarung gar nicht, das ist das einzige Mal. In dieser Weise. So klar. Warum? Er hat vorher gesagt, Kapitel 1, Menschensohn. Er ist der Menschensohn. Leicht ein Menschensohn. Aber hier redet er auf einmal von Gottes Sohn. Nicht mehr von Menschensohn, sondern von Gottes Sohn. Zuerst mal, der Bezug ist, Jesus stellt sich so vor, wie er sich eigentlich vorher schon vorgestellt hat. Die Vision aus Kapitel 1. Da haben wir von ihm gelernt, dass er Augen hat wie Feuerflamme und dass seine Füße sind wie Erz, das im Feuerofen geläutet ist. Aber was wir nicht haben, ist in der ersten Vision, dass er Sohn Gottes heißt. Interessant, dass er an dieser Stelle aber es für wichtig hält, dass die Gemeinde in Thyatira weiß, er ist der Sohn Gottes. Warum? Um was geht es hier? Hier geht es um seine Autorität. Hier geht es um seine Autorität. Also drei Dinge, die Jesus dieser Gemeinde jetzt sagen möchte. Erstens, sagt, wisst ihr, wer ich bin? Ich bin der Sohn Gottes. Erstens. Zweitens, wisst ihr, was ich habe? Oder was ich weiß? ich bin allwissend. Und drittens, wisst ihr, was ich bin? Ich herrsche. So, er redet über seine Autorität und zwar sagt er, jetzt trete ich auf und mit euch als Sohn Gottes. Warum? Weil es jetzt wichtig wird. Jetzt geht es um ein Akzeptieren einer tief dämonischen, teuflischen Lehre. Die Tiefen Satans werden gelehrt und werden akzeptiert und angenommen. Und wird darin gelebt. Und jetzt tritt Jesus auf und sagt, ich habe die Autorität. Und ich bin der Sohn Gottes. Somit bin ich was? Gott. Und wenn ich Gott bin, wisst ihr, was ich bin? Allwissend. Und warum ist das wichtig? Ich durchschaue euer Spiel. Ich sehe, was ihr tut. Ich sehe jemanden, der sich als eine Prophetin ausruft, es aber nicht ist. Ich sehe jemanden, der euch verführt und euch wegbringt. Und oberflächlich sieht das gar nicht so aus. Wisst ihr, wie das aussieht? Liebe, Glauben, Dienst, Ausharren, letzte Werke mehr als die ersten. Nicht schlecht. Das sieht echt gut aus. Und vieles ist gut. Aber ich sehe, was dahinter ist. Ich sehe andere Dinge. Ich bin allwissend. Und Jesus sieht etwas, was alarmierend ist. Er sieht, und darum beginnt er mit seiner Autorität, darum geht er weiter und redet über seine Allwissenheit und spricht dann darüber, dass er Augen, er sieht, warum Feuer, warum Augen wie von Feuer? Durch und durch, verbrennt, genau, und mit verbrennen läutern. Und das heißt eigentlich in der Vision 1, dass auch die Füße in Feuer sind. Das heißt, Jesus sieht etwas oder sieht das, was in der Gemeinde, und was er sieht, warum er schaut, hat einen Grund. Er will, dass die Gemeinde gereinigt wird, dass sie geläutert wird und dass sie in diese Reinigung unter seine Herrschaft kommt. Die Herrschaft des Satans, nicht die Herrschaft der Welt, nicht die Herrschaft Isabels. Wir werden gleich sie identifizieren müssen, wer sie ist. Aber er sagt, ich bin der Sohn Gottes. Und da ist jemand da, lehrt etwas Falsches und bringt sie weg von dem. Und Jesus sagt, ich weiß es. Das ist das reinigende Werk Jesu. Und es beginnt, dass er es durchschaut. Es schaut es durch. Er durchschaut es wirklich. Er kennt die Motive. Er kennt die Anliegen. Er sieht, was vordergründig und was. Schaut mal, wir haben das schon gerade gelesen. Was sollen alle Gemeinden lernen? Was sollen alle Gemeinden lernen? Vers 23. Guck mal hinein. Dass ich es bin, der was? Der Herz und Nieren erforscht. Ja. Doch, das sage ich jetzt an dieser Stelle. Warum Herz und Nieren? Herz steht für Gedankenwelt. Denken, Entscheidungen treffen. Er sagt, ich kenne deinen Gedanken. Ich weiß, was dich antreibt. Ich kenne deine Motivation. Und Nieren ist in der Bibel steht für das Verborgenste des Menschen, das Geheimste des Menschen. Dass wenn der Herr die Nieren kennt, dann kennt er das Verborgenste in dir. Das ist ein Bild des Verborgenen. Da haben wir einige Psalmen, die darüber sprechen. So, der Herr kennt deine innere, verborgene, eigentliche Gedanken und Motive. Das ist das Bild. Ja, ich weiß, was dich antreibt. Ich weiß es. Und die Gemeinde soll wissen, dass ich es weiß. So, das ganz, ganz grob. Also, an die Engel der Gemeinde in Thyatira, die sagt, der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflamme und Füße gleich glänzendem Erz. Stellt sich also vor, in der Vision von Kapitel 1, aber auch in der Vision von Kapitel 19. Geht mal mit mir da nochmal kurz hinein. Und ihr werdet merken, wie diese Dinge überall zusammenkommen. Ab Vers 11. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig, und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Diademe. Und er trägt den Namen geschrieben, den niemand kennt, als auch er selbst. Merkt ihr? Er hat auch einen Namen. Niemand kennt ihn. Warum? Weil es verborgen ist. Man weiß nicht, wer das ist. Die Menschen erkennen ihn nicht. Aber er weiß, wer er ist. Er ist nämlich wer? Der Sohn Gottes. Er weiß, wer er ist. Er ist Sohn Gottes. Denn niemand kennt das er selbst. Und er ist begleitet mit einem blutgetauchten Gewand. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Truppen, die im Himmel sind, folgen ihm auf weißen Pferden, begleitet mit weißen, reinen Leinwand. Aus Steinen werden Leinwand, gell? Aber beide sind weiß. Und ein Schwert hervor, damit er mit ihm die Nationen schlagen. Und er wird sie hüten mit einem eisernen Stab. Und er tritt die Kälte des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt auf seinem Gewand und auf seiner Schläfe einen Namen geschrieben. König der Könige und der Herr der Herren. Er trägt einen Namen, den niemand kennt. Und da steht drauf, König der Könige, Herr der Herren. Ja, wie kann man das nicht kennen, wenn es das ja drauf steht? Versteht ihr, es geht um das Visuelle oder das Kognitive, wie auch immer, denken, sondern hier geht es darum, dass man versteht, dass das Sohn Gottes ist. Das ist Gott, der Herrscher, der, und das ist verborgen. Und am Anfang wusste es nur er und denen, denen er es offenbart. Denen er es offenbart. Merkt ihr, wie all diese Bilder hier da zusammenkommen, wenn Jesus wiederkommt. Wenn er wiederkommt, dann werden all diese Begriffe, all diese Bilder tauchen da wieder auf. Schwert und Feuerflamme und all. Das ist. Und so stellt er sich der Gemeinde vor, sagt, das bin ich. Das bin ich. Also, wir fassen zusammen. Die Engel wissen Bescheid, was passiert, was nach diesem sein muss. Dann ab Kapitel 4 müssen sie in Aktion treten. Der Sohn Gottes wird ihnen sagen, was sie zu tun haben. Was muss passieren? Was wird er tun? Er wird ein Siegel nach dem anderen brechen, eine Posaune nach der anderen blasen, eine Sonnenschein nach der anderen ausgießen, damit die Gemeinde zu ihrem Ziel kommt. Und die Engel müssen da aktiv werden. So, das ist. Das Zweite ist, die Gemeinde muss wissen, mit wem sie es zu tun hat. Sie gehört ihm, hat sie teuer erkauft. Und er sieht sie und er sieht sie in ihrem Zustand und überlässt sie nicht in ihrem Zustand. Er bringt sie unter seine Herrschaft. Denn alle Knie müssen sich ihm beugen. Er bringt sie unter seine Herrschaft. Er ist das Haupt, er ist der König, er ist der Herrscher aller Herrscher. Ist wichtig. In diesem Zusammenhang geht's los. Also, eine Sache aber noch, was aber wir nicht haben, weder in Kapitel 1 noch Kapitel 19, ist dieser Hinweis, die sagt der Sohn Gottes. Woher kommt das denn? Geht mal mit mir in Psalm 2. Also nicht nur der Hebräerbrief ist eine gute Quelle für Ausleben des Alten Testaments, sondern jedes Teil der Bibel, natürlich Hebräer sehr extrem voll. In der Offenbarung haben wir auch sehr viele Anspielungen darauf. Psalm 2 lese ich euch gerne vor. Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und gegen den Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen die Stricke. Also, das ist die Welt will diesen loswerden. Sie wollen sich von Gott und von seinem Gesalbten trennen. Sie wollen jede Verknüpfung, jede Verbindung, jede Beziehung trennen. Wollen damit nichts zu tun haben. Lasst uns sie loswerden. So. Jetzt ist, was ist, dann sagt Gott, oh nein, die wollen mit uns nichts zu tun haben. Na gut, tut uns so leid. wollen halt nicht. Schaut mal, was die Bibel sagt. Der Himmel thront. Ich will andersrum sagen. Der Himmel akzeptiert es nicht. Gott ist immer noch im Regiment. Er herrscht, er regiert. Die Menschen können nicht einfach sagen, wir wollen ihn loswerden. Wir wollen mit ihm nichts zu tun haben. Funktioniert nicht. Der Himmel thront und noch mehr. Lacht. Der Herr spottet über sie. Wisst ihr, der Himmel thront und der Himmel lacht. Er lacht sie aus. Wisst ihr warum? Er sagt, wie wollt ihr das bitteschön anstellen? Wisst ihr, wer ich bin? Und wisst ihr, wer ihr seid? Ist euch bewusst, was ihr vorhabt? Andersrum, es ist lächerlich. Es ist der Versuch, jede Versuch, sich von Gott loszureißen, ist absolut lächerlich. Es berücksichtigt nämlich das Entscheidende nicht. Wer ist Gott und wer ist der Mensch? Selbst die Könige der Erde und die Völkerschaften, selbst all das, das ist ein Witz. Die können sagen, es ist ein Witz. Vers 5. Dann spricht er sie in seinem Zorn. In seiner Zornesglut schreckt er sie. Okay, dann wird er aktiv. Sagt, okay, wisst ihr, wer ich bin? Dann stellt er sich vor. Er schreckt sie auf. Gegen wen wollt ihr kämpfen? Wen wollt ihr loswerden? Habe doch ich, und jetzt, wie hat er sie aufgeschreckt? Wie hat er sich offenbart? Wie hat er sich als Herrscher vorgestellt? Habe doch ich meinen König auf Zion geweiht, meinem heiligen Berg geweiht. Lasst mich die Anordnung des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen. Mein Sohn bist du. Ich habe dich heute gezeugt. Woher weiß Jesus, wie kann er sagen, ich bin der Sohn Gottes? Woher? Weil der Vater, der Ewige, sagte, mein Sohn bist du. Ich habe dich heute gezeugt. Schon Wahnsinn, gell? Ich habe dich heute gezeugt. Fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben. Was hat der Satan gesagt? Ich will dir geben, komm zu mir. Gell? Und Gott sagt, ich gebe sie dir. Fordere von mir, ich gebe sie dir zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. Mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern. Warum ist das hier wichtig auch? Schaut mal, hier kommt der Sohn Gottes vor, hier kommt der eiserne Stab. Was verspricht Jesus den Überwindern in Thyatira? Sie werden mit eisernem Stab hüten, die Nationen, richtig? Okay. Mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Und nun, ihr Könige, handelt verständig. Lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und jauchzt mit Zittern. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. So, wenn ihr nicht umkommen wollt in eurer Rebellion, dann geht zu meinem Sohn und küsst ihn. Nicht wie Judas. Liebt ihn. Nehmt ihn an. Beugt euch. Küsst seine Füße. Küsst ihn. Beugt euch vor ihm. So, darauf spielt Jesus an. Wenn er sagt, ich bin der Sohn Gottes, dann ist es ein Zitat aus Psalm 2. Und warum aus Psalm 2? Weil die ganzen Begrifflichkeiten, die dann auch in Thyatira-Gemeinde auftauchen, hier daherkommen. Und wir müssen das Bild verstehen. So, gegen wen rebellieren die in Thyatira? Jesus sagt, wisst ihr, wer ich bin? So, ihr wolltet mich loswerden? So die ganze Akzeptanzbewegung da, ihr wollt mich loswerden? Eine andere Ausrichtung, die Tiefen Satans. Er erinnert sie, wer er ist. Seine Autorität, seine Allwissenheit, seine Herkunft. Dabei belassen wir Vers 18 und gehen weiter in Vers 19. Oder habt ihr Fragen dazu? Sohn Gottes, Feuer, Augen und Füße, Erz, das glänzt, ist auch ein Begriff, ja? Wann glänzt Erz? Wenn es geläutet, wenn es glüht, wenn es heiß ist. Und das ist das Bild von Läuterungsofen. Da wird etwas hart gemacht. Ja. Hier geht es um seine Herrschaft, ein starkes Bild. Füße ist ein Bild für Herrschen. Alles hat er unter seine Füße und seine Herrschaft getan. Ja. Mit diesem Fuß, was macht Jesus? Zertritt er der Schlange den Kopf. Wem? Dem Satan. Der alten Schlange, der Teufel, die Satan genannt wird. Das sind die Bezüge, die wir hier haben. Ich bin der. Unter seine Füße kommt alles. Auch der Satan, von dem sie gerade hohe Stücke halten. Zumindest die Isabel und die ihr nachlaufen. Also Vers 19. Jetzt kommen wir dahin, jetzt wird uns gesagt, was Jesus sieht. Was sieht er denn eigentlich? Ich kenne deine Werke. Und auch an dieser Stelle beginnt er positiv. Ich neige gleich dahin, aber lasst uns das auch bewusst wahrnehmen. Aber wisst ihr warum? Ich dachte, wie erschreckend teilweise, also ich glaube, die Gemeinde Thyatira ist uns ähnlicher, als wir es haben wollen. Ich glaube, die Gemeinde Thyatira ähnelt den Gemeinden heute mehr, als wir es wahrhaben wollen. Das, was da steht, und ich meine jetzt nicht nur Landeskirche oder ich meine jede Gemeinde und so konservativ, wie sie auch sein mag, vieles von dem müssen wir uns wirklich uns zusprechen lassen. Und wisst ihr, es beginnt erstmal dahin, dass man sagen kann, da ist wirklich Eifer da. Da ist Bereitschaft, viel zu investieren und viel zu tun. Schaut mal, was Jesus aufzählt, was sie alles haben erstmal. Was haben sie? Sie haben Liebe. Das ist gut, gell? Was hat Ephesus gefehlt? Das haben die. Was hat aber Ephesus gehabt? Leere. Was haben die hier nicht? Keine Leere. Merkt ihr, wie das eine und das andere dann? Das sind Extreme. Die haben Liebe, das haben sie. Was haben sie noch? Ein Glauben. Das Wort Glauben, das Wort, das griechische Wort kann man auch genau mit Treue übersetzt werden. Und ich persönlich neige dazu, mit einem, zwei anderen Ausleger, dass sogar diese Übersetzung der Treue noch besser wäre als Glauben. Weil das, was gleich kommt, wenig vom Glauben zeugt. Von dem Glauben. Aber sie haben eine Treue. Dieses Wort kann genauso mit Treue übersetzt werden. Warum? Sie haben eine Treue in den Dingen, die sie tun. Schaut mal. Und dein Dienst, die sind treu entsprechend. Die machen echt viel. Also in dieser Gemeinde ist viel Liebe. Liebe ist an erster Stelle. Es geht, dass wir uns gut verstehen, Harmonie, liebesbedürftig. Aus der Toleranz wird dann Akzeptanz. Da ist Lieben nicht schwer. Versteht ihr, was ich meine? Das ist Lieben nicht schwer. Wenn man es akzeptiert einander, dann liebt man einander. Also das ist der Raum, wo die Liebe auf einmal groß wird. Da ist Treue, da ist ein Dienst da. Da wird viel gemacht. So viel gemacht, dass Jesus sagt, deine ersten Werke waren weniger als jetzt die letzten. Andersrum, die letzten sind mehr als die ersten. Das ist ein starkes Engagement. Da ist sogar Ausharren da. Versteht ihr? Deine letzten Werke mehr als die ersten. Von welchen Werken ist die Rede? So, schaut mal, geh mal in Ephesus. Denke nun daran, wovon du gefallen bist und tu Buße und tu die ersten Werke. Als die Gemeinde Jesus erkannte und die Gemeinde gegründet worden, was waren die ersten Werke der Gemeinde? Sie sorgten sich umeinander, richtig? Sie trugen alles, sie bekannten ihn, sie sprachen von ihm, sie gaben Zeugnis von ihm, oder? Sie waren aktiv. Sogar als es schwer war, waren sie missionarisch aktiv. Sie kamen ins Gefängnis, kamen raus, erzählten weiter. Sie hielten sich nicht zurück, sondern bekannten das Bekenntnis des Christus.
Ja, aber wir wissen doch nicht daraus, diese letzten Werke, sind die gut oder sind die schlecht? Mhm.
Ob sie okay?
Gut oder schlecht sind. Genauso, ich kenne deine Werke, deine Liebe, deinen Glauben, deinen Dienst, aber wir wissen ja nicht, aus meiner Sicht jetzt,
vorher
tief, wie tief war tatsächlich der Glaube, die Liebe oder so. Mhm.
Ich verstehe, was du meinst, ob das, ob, ja, genau, ob wir das positiv,
genau, oder negativ
wird. Was denkt ihr, warum meine ich persönlich, oder warum könnte es trotzdem positiv sein? Richtig. Sonst würde nicht ein Aber kommen. Aber ich habe dich. Ich sehe das zwar. Ich sehe zwar das alles. Das heißt noch nicht, dass es perfekt und vollkommen ist. Ich sehe. Ich sehe dein Glauben. Ich sehe deine Treue. Ich sehe, dass du dich bemühst. Ich sehe, dass du ganz schön aktiv bist. Das meine ich. Ich habe ein Bild von vielen Gemeinden, die übelst aktiv sind. Da jagt ein Programm das nächste, eine Aktion die nächsten. Eine Bereitschaft, ein Weihnachtsmarkt, ein Adventsbazar, ein Theaterstück nach dem anderen. Und warum? Ja, die wollen doch, dass die Menschen Jesus kennenlernen. Das würde keiner leugnen, richtig? Und das nehme ich auch ab. Und ich habe mir gesagt, ich will das nicht, ich will nicht böse sein. Ich habe mir immer, wenn ich sowas höre, dann gehen bei mir die Alarmglocken und ich denke, oh Mann, dieser muss. Aber das macht etwas. Wir müssen das mal verstehen. Das Anliegen ist ja, sie wollen das. Und am Anfang haben sie einen Weihnachtsmarkt gemacht. Mittlerweile haben sie 50 gemacht, weil sie 50 Jahre alte Gemeinde ist. Deine Werke sind mehr. Du hast echt, du hast das die ganze Zeit gemacht. Du hast eine Veranstaltung, eine Pro-Christ-Veranstaltung nach der anderen, eine Evangelisation nach der anderen. Versteht ihr? Das ist ein wirklich, also bei manchen Gemeinden denke ich, Junge, das ist nicht schlecht, was die jedes Jahr auf die Beine stellen. Aber es gibt ein Aber. Ob das jetzt alles richtig war oder nicht, wie gut oder nicht, lassen wir es mal stehen, weil Jesus sagt, ich sehe, dass du da, Jesus sagt, ich sehe, dass du dich wirklich aktiv beteiligst. Gar nicht schlecht. Aber weißt du was? Da gibt es etwas echt Gravierendes. Und wenn du da nicht Buße tust, dann gibt es euch bald nicht mehr. Das zeige ich euch. Dann gibt es euch bald nicht mehr. Genauso wie, wenn ihr nicht umkehrt und zu mir zurückkehrt, an Ephesus, die Lehre so bewahrt haben. Wenn ihr die Lehre habt, ohne mich, gibt es euch bald nicht mehr. Und Ephesus gibt es nicht mehr. Und hier sagt hier Jesus, wenn ihr hier eure Aktivitäten, und das egal wie viel ihr davon habt, aber dass die Lehre nicht habt, dann gibt es euch bald nicht mehr. Das ist genau im Prinzip das Gegenteil, Thyatira ist genau das Gegenteil von Ephesus. Da ist viel Liebe und viel Aktivität und Bereitschaft und Dinge zu tun und zu bewegen für Jesus, wirklich. Und die sind sogar in diesen Dingen echt ausharrend. Aber sie haben überhaupt kein Urteilsvermögen mehr. Und aus der Toleranz ist eine Akzeptanz von einer gravierenden Irrlehre. Und sie merken nicht, wie das die Gemeinde tötet. Und sie wundern sich, warum? Aber es tötet sie. Ich werde euch gleich zeigen. Sie wundern sich, warum auf einmal die Gemeinde ausstirbt. Warum nichts vorangeht. Warum es von Gläubigen und von den nächsten Generationen erstmal nicht mehr gibt. Obwohl sie doch so aktiv sind und aktiv waren. Ja, wir erreichen die Jugendlichen nicht. Also noch mehr Aktivität. Noch mehr Programme, noch mehr Sport, noch mehr Fußballspiel. Wir verlieren die Jugendlichen. Und Jesus sagt, ich sehe, woran es wirklich liegt. Und das ist definitiv nicht das. Schaut mal, es liegt nicht an Aktivitäten. Es liegt woanders. Woran liegt es? Wir schauen uns das an. Aber seht ihr diesen Gegensatz zu Ephesus, gell? Da ist Lehre, aber keine Liebe zu Christus. Hier ist zwar eine Liebe, aber keine Lehre. Beides ist nicht gut. Beides ist nicht gut. Und wir spielen das eine nicht gegen das andere auf. Aber es ist eine höchst aktive Gemeinde mit viel Programm, mit viel Engagement. Darf ich so sagen, das ist das Bild von vielen Gemeinden, die sozial wirklich engagiert ist. Und wenn du, ja was, die wirklich, ja, Haufen Gedanken macht, wie sie sozial, gesellschaftlich relevant ist. Und ihre Werke sind mehr als am Anfang, die macht echt viel. Bei jeder Veranstaltung muss ein Bürgermeister dabei sein, damit es wahrgenommen wird. Wir müssen wahrgenommen werden. Wir müssen beteiligen, die müssen auch wissen, wir tragen unseren Teil bei in unserer Stadt. Versteht ihr, was ich meine? Nochmal, ich will jetzt nicht sagen, schlecht. Das ist nicht das. Weil das macht Jesus auch nicht, ich glaube nicht. Sondern er sagt, aber ich habe etwas. Und zwar, ich sage, dir fehlt etwas oder du hast etwas, was gravierend ist. Und das ist der Punkt hier. Also was sieht Jesus, was weiß er? Und dann kommt das Aber Jesu. Und das ist am Vers 20, das Aber Jesu. Aber ich habe gegen dich, und schaut mal, aus dem Wenigen gegen Pergamon wird jetzt ich habe gegen dich. Das Wenige ist gewichen. Die Thematik inhaltlich ist geblieben. Hier geht es immer noch, es geht um eine Lehre. Und zwar jetzt nicht nur eine Lehre Biliams, beziehungsweise Nikolaiten, sondern eine Lehre Isabels. Es geht immer noch um eine Lehre. Und das ist das Problem. Das weiß Jesus, das sieht Jesus. So, das Aber Jesu, das kommt da hinein. Aber ich habe, ich hasse dieses Wort, aber. Aber es kommt. Es kommt bei Jesus. Ich erlebe das so oft. Manche, die kommen auf mich zu und ich spüre schon. Die bedanken sich, reden mit mir und ich warte wirklich auf ein Aber. Ich warte. Und manche schaffen es, das so zu formulieren, ohne das Aber zu sagen. Vielleicht kennen Sie mich, aber nicht viele. Und dann, in dem Moment, wo Sie Aber sagen, dann beginnt in mir ein Kampf. Und ich will sie nicht verwerfen, ich will nicht böse gegen ihn werden, ich will sie anhören, ich will es annehmen. Und dann bete ich permanent. Das Aber löst in mir ein Gebet aus. Herr, demütige mich, sei barmherzig und hilf mir, dass ich das Anliegen verstehe, dass ich nicht hart werde. Weil das ist so. Bei Jesus ist auch Aber. Und das steht da. Aber ich habe gegen dich. Und nochmal, es gibt nichts Schlimmeres, wenn Jesus das sagt. Ich habe gegen dich. Nicht für dich, gegen dich. Ich habe schon mal gesagt, das ist ein harter Satz. Ich habe gegen dich. Was hat er gegen Thyatira? Was hat er gegen Thyatira? An dieser Stelle, er hat etwas gegen die Gemeinde. Ein Ausleger, der sich auf einen Schwerpunkt hier versteift. Er hat, nicht unwichtig, aber das ist nicht alles, er sagt, das ist jetzt an die Ältesten gerichtet. Wisst ihr warum? Weil hier eine Prophetin auftritt. Und er sagt, die Männer haben versagt. Und ich sage, nein, die Männer haben versagt, so oder so. Das ist Thyatira, es gilt der ganzen Gemeinde. Eine ganze Gemeinde betrifft das. Und was? Aber ich habe gegen dich, dass du das Weib, jetzt taucht sie auch auf, nicht nur bei Luther, dass du das Weib Isabel gewähren lässt. So. Die sich eine Propheten nennt und meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Das ist das Problem. Was würde ich sagen? Vers 20 und 21. Was ist sein Problem? Wo ist meine Maus hier? Wo bist du? Ich sehe sie hier. Ah, da geht es nicht weiter. Da ist sie. Hier sind wir. Aber ich habe dich. Ich habe es gut gemeint. Aber ich habe gegen dich. Was ist das Problem? Was hat er? Das würde ich dir sagen. Nein. Nicht zuerst. Ah, nein. Ich habe gegen dich zwei Weibeste. Wärst du doch ein Mann. Nein. Aber ich habe gegen dich, dass du das Weib Isabel gewähren lässt. Das ist das Problem. Nicht, du bist ein Weib, Isabel, Thyatira. Ich habe ein Problem, du bist ein Weib. Die Gemeinde ist ein Weib. Im Bild, eine Frau. Hier ist das Problem erstmal, sie lassen sie gewähren. Und dann müssen wir uns anschauen, warum ist das schlecht, dass man sie gewähren lässt? Das wäre auch vielleicht okay. Das hat was mit ihr zu tun dann. Was sie macht, was sie sagt. Aber das Problem ist erstmal, die Isabel ist ein Problem, aber sie ist das Problem der Gemeinde. Inwieweit? Sie lässt sie gewähren. Das ist das Problem. Wir müssen da unterscheiden, nicht? Und du bist das. Du bist Isabel. Und was machst du? Du treibst Unzucht, du und so. Versteht ihr? Das ist nicht das. Wir müssen unterscheiden. Und sehr wichtig, auch in der Konsequenz, in dem, was Jesus tut. Er macht etwas mit Isabel und er macht etwas mit der Gemeinde. Und wir dürfen die beide nicht eins machen. Weil wenn es so wäre, dann wäre die Gemeinde verloren. Denn wenn Jesus so mit der Gemeinde umgehen würde wie mit Isabel, zum Glück nicht. Gut, dass Jesus ein bisschen mehr Unterscheidungsvermögen hat als wir. Bin ich dankbar, hey. Weil ich mich an einem Tag hochheben würde und am nächsten Tag in die Hölle schmeißen würde. Und Jesus ist da etwas differenzierter. Wie gut, weil er mich kennt. So. Also, das Problem ist das Gewähren und daher auch meine Überzeugung, dass das Problem der Gemeinde die Toleranz ist, die Akzeptanz ist. Das ist dieses Gewähren lassen. Von den Pergamon habe gegen dich, dass welche unter dir sind, welche da. Du findest sie nicht gut, aber die sind da, die machen Dinge, die machst du nicht, aber du hast sie da. Versteht ihr? Pergamon hat nicht das gemacht, was die Nikolaiten gemacht haben, aber sie haben sie toleriert. Thyatira akzeptiert es und macht das mittlerweile das mit denen, was sie vorher nicht getan haben. Jetzt treiben sie Unzucht. Thyatira treibt jetzt Unzucht und zwar mit wem? Mit Isabel. Das ist es, was jetzt, warum jetzt hier kritisch wird. Das Kritische ist die Akzeptanz. Du lässt sie gewähren. Du lässt sie machen. Du machst nichts dagegen und du lässt sie machen. Und sie macht es. Und die macht was mit der Gemeinde. Und du greifst nicht ein. Du greifst nicht ein. Weil ihr das akzeptiert. Versteht ihr? Am Anfang nur so, oh, geht ja gar nicht. Dann irgendwann mal, okay, lass sie doch einfach hin. Und dann, ja, warum soll das falsch sein? Ist doch auch ein Kind, ist doch auch eine Frau, ist doch auch wert bei Gott. Die ist doch nicht schlechter. Schaut mal das Urteil Jesu. Also ihr versteht das Problem. Das ist erst mal, du lässt sie gewähren. Jetzt. Was wird gewährt? Was darf sie machen? Zuerst. Erstmal eine Prophetin sein. Bevor sie das annimmt. Die braucht Akzeptanz. Und was macht sie? Sie kommt und sagt, ich bin eine Prophetin. Wer sagt, dass sie eine Prophetin ist? Sie selbst. Jesus sagt nicht, und da ist eine Prophetin Isabel, sondern sie kommt und sagt, ich bin eine Prophetin. Ich lehre. Ich habe einen Auftrag. Gott hat mich berufen. Jetzt geht's los. Wo geht's schon los? Es geht da los und interessanterweise ist das gerade so die Fragestellung, die mich in den letzten Wochen, Monaten am häufigsten erreicht. Habe vor 2 Tagen angefangen, Videos als Antwort darauf zu drehen. Das ist die Rolle der Frau in der Gemeinde. Ich habe schon gedacht, das Thema ist vielleicht schon durch. Kommt immens. Und aus allen Richtungen. Aus allen Richtungen. Dann bin ich auch zufällig auf Vorträge, Bibelarbeiten gestoßen von anderen. Und ich merkte, das ist gerade wirklich wieder ein riesig großes Thema. Mir war das gar nicht so bewusst. Das, was vor gar nicht lange, also vielleicht längerer Zeit noch in den großen Kirchen der Disput und die Diskussion war, die Gleichberechtigung der Frau auch dann im Lehramt und irgendwann mal dann die Kirchen sich haben, ja, die Frau hat das gleiche Recht, Pfarrer zu werden, Pastor zu werden. So, das ist dann geklärt. Das ist jetzt, wo ich den Eindruck habe, die eben die in die freien Kirchen hineinkommt. So, und die ganze Diskussion ist, warum dürfen Frauen nicht mitleiten? Warum dürfen sie nicht predigen? Warum dürfen sie nicht lehren? Und die ganze Frage nach der Toleranz und Akzeptanz, Gleichwertigkeit, wir sind mittendrin. Was ist das Thema der Politik und der Wirtschaft und unserer sozialen Struktur? Die Frauenquote. Das ist es. Die Frauenquote. Ja, es geht aufwärts. Lasst uns nicht, schaut mal, lasst die Welt Welt sein. Wir leben nicht nach den Maßstäben der Welt. Wenn wir aber der Irrlehre heimfallen oder darauf reinfallen, dass wir meinen, dass wir die Welt und ihre Maßstäbe akzeptieren müssen, sonst sind wir nicht in dieser Welt in und unsere Werke mehr werden. Dass wir in dieser Welt nicht mehr akzeptiert werden und somit keine Menschen erreichen. Das ist nämlich der ganze Weg. Das heißt, wenn in der Welt der Maßstab heißt Frauenquote und Gleichberechtigung, und wir sind ja nicht mal bei Gleichberechtigung, wir sind ja dabei bei gleichfähig und gleich, nicht mal gleich wert, sondern jeder kann entscheiden, ob man Mann oder Frau ist. Ich verstehe nicht, doch verstehe ich. Ich sehe einfach die Verblendtheit der Menschen und somit die Dummheit der Menschheit. Dass man meint, dass eine Frau in der gleichen Art und Weise diesen Körper, Heizkörper heben kann wie ein Mann. Und wenn man das sagen würde, hey, bist du unsensibel? Dann mach das doch. Dann sagt man, nee, das geht nicht, doch eine Frau, du kannst sie nicht so behandeln. Ihr versteht, was ich meine? Da ist man, klar, da muss man vorsichtig damit sein. Aber wenn es darum geht, dann gleich, nein, natürlich, wir sind alle gleich. Nein, sind wir nicht. Und wir unterscheiden zwischen gleichwert und andersartig. Wir sind gleichwertig, aber andersartig. Gott hat uns, ich gucke euch an, seht einfach anders aus. Ist so. Und ich finde es gut. Ja, ist gut so. Alles gleich machen. Merkt ihr, was aus Toleranz, dann kommt Akzeptanz. Weh, wenn wir da nicht mitschwimmen. Weh, wir übernehmen nicht dieses soziales oder dieses Denken, dieses Menschenverständnis. Hier taucht jemand auf und sagt, ich bin eine Prophetin und ich sag euch, ich werde euch etwas verraten. Ich werde euch in Tiefen hineinnehmen, die kennt ihr gar nicht. Ich werde euch eine Erkenntnis über den Menschen geben, über die Welt. Ihr habt es noch niemals. Wir waren bis jetzt Neandertaler. Wir waren so zurückgeblieben in unserem Denken, was Frauen- und Menschenbild ist. Jetzt, wir bringen euch in die Tiefen des Satans. Wir zeigen euch, wie man das Ganze. Und wenn ihr es nicht so seht, dann seid ihr echt zurückgeblieben. Da seid ihr oberflächlich. So lernt Jesus sagt, euch aber sage ich, die übrigen in Thyatira, allen, die diese Lehre nicht haben, welche die Tiefen Satans, wie sie es nennen. Das sagt nicht mal Jesus sagt nicht, oh, der Satan hat ganz schön viel Tiefen, hat ganz schön viel Tiefgang. Das ist, ihr denkt, das ist Tiefgang. Das ist Erkenntnis, das ist Verständnis. Endlich wird der Mensch aufgeklärt, und weiß die Rolle des Menschen, Mann und Frau. Letztendlich sind sie alle gleich, gibt es keinen Unterschied. Und jeder darf wählen, was er ist, Mann oder Frau. Entscheide dich selbst. Und am Anfang hat man gesagt, das geht gar nicht. Man hasst das. Dann hat man gesagt, ja, komm, lass den Rücken. Ist doch egal, die geht uns doch nichts an. Man toleriert es. Und irgendwann mal akzeptiert es. Und dann tut man das. Man lebt denn so. Und da ist die Gemeinde schuldig geworden. Da ist die Kirche schuldig geworden. Warum? Weil sie die gesellschaftliche Relevanz sonst verliert, denkt sie. Und somit kann sie kein Zeugnis in dieser Welt sein. Und genau das ist aber ihr Fall. ihr ahnt schon, wo wir hier nach der Pause hin müssen. Und zwar, wir müssen uns Zweib anschauen. Ja? Eine Frage aufgeworfen. Hier geht es um das Lehramt der Frau. Warum sagt Jesus, warum bezeichnet diese Lehre als eine Frau? Okay? War das buchstäblich eine Frau? Ja, nein und so. Nach der Pause mehr, okay?